von dem Thema, was wir die letzten Wochen miteinander angeschaut haben. Aber es war eigentlich eher nur so eine Erinnerung. Wir werden heute themenmäßig nicht an diesem Thema weitermachen, sondern ich hatte ein Thema auf dem Herzen, was ich ganz wichtig finde für das, was noch kommt. Wir haben so ein bisschen was heute vom Horst schon gehört, dass wir Christen eigentlich nicht hier sind, um uns wohlzufühlen. Also wenn wir uns wohlfühlen, ist es schön und das nehmen wir gerne mit, aber das ist eigentlich nicht unsere Bestimmung. Und in den nächsten Wochen, wir haben das in der Gemeindeversammlung schon mal kurz angekündigt, werden wir so einen Schwerpunkt legen, auch in den Predigten und in den kleinen Gruppen und so in verschiedenen Impulsen, die so auf verschiedenen Wegen zu euch kommen werden. Und damit wir das alles so in den richtigen Hals bekommen, möchte ich heute einfach eine Grundlage legen, aufgrund derer wir das alles verstehen sollten und auch das, was wir vom Horst heute gesehen haben. Wir haben am Anfang im Mitarbeitergebet noch ganz kurz miteinander gescherzt, dass es ja gut ist, dass ich jetzt noch einen Gegenpol setzen kann zu dem, was Horst da gesagt hat. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nicht wirklich ein Gegenpol, sondern es ist das Evangelium von A bis Z. Und es ist uns wichtig, dass wir da nicht einseitig werden und dass wir nicht auf einer Seite vom Pferd runterfallen, sondern dass wir schauen, dass wir die ganze Wahrheit verkündigen und dass wir, wie es früher so bei uns hieß, das volle Evangelium verkündigen. Und da gehören einfach viele, viele verschiedene Aspekte dazu. Und der Aspekt, den ich heute betonen möchte, ist, Gott liebt unvollkommene Menschen. Wir auch. Und ihr merkt schon, es hat zwei Teile. Der erste Teil wird vermutlich etwas länger werden, aber der zweite geht dann auch so ein bisschen in die Richtung, in die es in den nächsten Wochen und Monaten hier gehen wird. Lass mich mal so rum anfangen. Ein Grund, weshalb ich der Bibel vertraue, ist, dass ich so den Eindruck habe, dass da nichts beschönigt wird. Wenn du die Helden der Bibel anschaust, wir haben erst kürzlich, ich weiß gar nicht, wo wir darüber geredet haben, vielleicht war es im Kindergottesdienst, dass das da mal ein Thema war, wie auch immer, wenn du die Helden der Bibel anschaust, dann stellst du fest, dass es eigentlich gar keine Helden sind. Es sind irgendwie Anti-Helden. Es sind Leute, die irgendwie in so eine besondere Situation hineinkommen, obwohl sie da gar nicht sein wollten. Und wo sich dann rausstellt, dass sie vielleicht auch gar nicht so besonders gut geeignet sind oder dass sie sich vielleicht nicht so übermäßig gut anstellen dabei. Und deswegen möchte ich uns so ein bisschen ein paar Personen in der Bibel näher bringen und mit euch zusammen anschauen. Die erste ist König David. Ich habe mal eine ganze Predigt über König David gemacht und vielleicht erinnerst du dich daran noch. König David ist für mich eine absolut faszinierende Person. Es wird mal über ihn gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und vielleicht denkst du dir, ja, ich möchte auch ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Manche von euch denken sich, nein, auf gar keinen Fall. Ich würde gerne eine Frau nach dem Herzen Gottes sein. Das ist auch in Ordnung. Da kannst du dir auch David zum Vorbild nehmen. Oder vielleicht auch nicht. Lasst uns mal anschauen, was wir über David so in der Bibel lesen. Ich möchte mich jetzt schon bei David entschuldigen. Ich werde jetzt zunächst mal sehr einseitig seine Fehler aufzeigen. Also fangen wir mal damit an. David hatte ein Problem mit Frauen. Lasst mich das mal so formulieren. Er war zunächst mal, ob er verliebt war, das weiß ich noch gar nicht, aber er hat jedenfalls eine Frau begehrt und hat die auch mit viel Aufwand am Ende bekommen, nämlich Michal, die Tochter von König Saul. Wir lesen das in 1. Samuel 18, Vers 27. Und dann hat er die geheiratet und dann, vielleicht wisst ihr, dann gab es Probleme mit Saul und David musste fliehen. Und im Laufe dieser Zeit, da sind dann so ein paar Dinge passiert. Und ich möchte euch das mal ganz kurz vorlesen, was wir da lesen, in 2. Samuel Kapitel 3, Vers 2 bis 5. Ich hoffe, du hast deine Bibel dabei. Wenn nicht, bring sie nächstes Mal mit oder jedenfalls dein Handy. Man darf wegen solcher Dinge dann auch ins Handy reinschauen, nicht um eine WhatsApp zu schreiben. Das machen wir in der Gemeinde sowieso nicht, weil wir das Signal benutzen. Aber um die Bibel zu lesen, darf man das auf jeden Fall machen. 2. Samuel, Kapitel 3, Vers 2 bis 5. Als David in Hebron wohnte, nachdem er dort König geworden war, allerdings nicht von ganz Israel, sondern nur von einem kleinen Teil, da wurden ihm einige Söhne geboren. Der Älteste hieß Amnon. Seine Mutter war, wer erinnert sich noch? War nicht Michal, sondern seine Mutter war Ahinoam aus Jezreel. Danach kam Kilab. Seine Mutter war Abigail aus Karmel, die Witwe Nabals. Der dritte Sohn war Absalom. Seine Mutter hieß Maacha und war eine Tochter Talmais des Königs von Geshur. Der vierte Sohn hieß Adonia. Seine Mutter war Haggit. Der fünfte war Shephatja. Seine Mutter hieß Abital. Jitream, der sechste, war der Sohn von Davids Frau Egla. Diese sechs Söhne wurden in Hebron geboren. Wisst ihr, wenn jemand zu uns in die Gemeinde oder in die Schule oder sonst wo zu mir kommt und er sagt, ich habe sechs Kinder von sechs Frauen. Würde ich mal sagen, lass uns mal in einer stillen Stunde reden. Also er hatte sechs Kinder von sechs Frauen, dazu hatte er noch Michal. Also und dann war er König in Jerusalem. Und vielleicht erinnerst du dich, da gab es so eine Geschichte, dass David auf dem Haus, auf dem Dach seines Hauses war und er sah da eine hübsche Frau. Und weil er ja noch keine hatte, hat er sich gedacht, die hole ich mir mal, die Bathseba nämlich. Dann hat er eine Affäre mit einer verheirateten Frau angefangen. Um das zu vertuschen, hat er ihren Mann umbringen lassen. Und dann hat er seine achte Frau geheiratet. Ja, immerhin hat er sie geheiratet. Aber, naja. Also er hatte ein Problem mit Frauen. Während er im Exil war, während er vor Saul flüchtete, hat er, lass mich mal so sagen, alternative Wahrheiten verbreitet, dem Philisterkönig gegenüber, um dort nicht einen Kopf kürzer gemacht zu werden, hat er ihn in dem Glauben gelassen, dass er gegen Israel kämpft und hat ihn nach Strich und Faden belogen. Jetzt kann man sagen, ja, das war eine besondere Situation und besondere Situationen brauchen besondere Maßnahmen. Wie auch immer, du kannst die Geschichte Davids von vorne bis hinten lesen und du stellst fest, der hat immer wieder Fehler gemacht. Einmal hat er sein Volk zählen lassen und Gott war darüber offensichtlich nicht glücklich. Und es gab eine große Krankheitswelle, sage ich jetzt mal, in seinem Volk. So. Wir sehen, dass David haufenweise Fehler gemacht hat. Und dann nennt ihn Gott ein Mann nach meinem Herzen. Und da merken wir schon, dass offensichtlich das Herz Gottes nicht an unserer Fehlerlosigkeit interessiert ist, sondern an unserer inneren Haltung. So, bevor das jetzt jemand in den falschen Hals bekommt, was ich damit nicht sagen möchte, ist, dass wir leben können, wie wir wollen und dass es überhaupt nicht wichtig ist, ob du dich an die Gebote Gottes hältst oder ob du Fehler machst oder so. Natürlich ist es wichtig. Die Bibel redet davon, dass wir der Heiligung nachjagen sollen, ohne die niemand den Herrn sehen soll. Bloß die Liebe Gottes dir gegenüber ist nicht abhängig davon, wie weit du in dieser Heiligung gediehen bist. Gott liebt dich bedingungslos. Und du kannst die Liebe Gottes nicht dadurch vergrößern, dass du heiliger wirst. Du kannst seine Freude vergrößern, indem du heiliger wirst, indem du ihm weniger Ärger machst. Ich glaube, am ehesten, also bei Gott, ich weiß auch, warum wir da immer so große Probleme haben, diese zwei Wahrheiten zueinander zu bekommen. Aber ich glaube, ganz, ganz einfach kann man das verstehen, indem man das auf eine menschliche Ebene bringt. Guck mal, meine Frau, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat sie sich dazu entschlossen, mich zu lieben. Ich bin auf dem Weg dazu, fehlerlos zu werden. Wie weit ich darin schon gedient bin, dürfte sie fragen. Aber wisst ihr was? Die Tatsache, dass sie mich hoffentlich bedingungslos liebt, die führt nicht dazu, wenn ich es richtig mache jedenfalls, dass es mir vollkommen egal ist, ob ich das tue, was ihr gefällt oder ob ich so lebe, dass sie Freude daran hat, sondern weil sie mich liebt, werde ich versuchen, ihr nicht weh zu tun und das zu tun, was ihr gefällt. Ihr kennt ja diesen Spruch, Happy Wife, Happy Life. Das hört sich irgendwie so flapsig an, aber es ist so. Wenn wir jemanden lieb haben, dann versuchen wir, den anderen glücklich zu machen, oder? Die Tatsache, dass uns jemand liebt, führt doch nicht dazu, dass wir sagen, dann kann ich ja leben, wie ich will, dann kann ich sie verletzen und betrügen und ich weiß nicht, was alles machen und keine Rücksicht nehmen auf das, was sie denkt. Sondern weil sie mich liebt und weil ich sie liebe, deswegen werde ich versuchen, so zu leben, wie es ihr gefällt, oder? Im Menschlichen ist uns das vollkommen klar. Bloß in der Beziehung zu Gott, da machen wir immer ein Drama daraus und sagen ja, die Heiligung und die Liebe und die Barmherzigkeit irgendwo so, das sind so riesengroße Gegensätze. Nein, sind sie nicht. Das ist was vollkommen Normales. Lass uns zum nächsten Helden gehen, Abraham. Abraham war auch unterwegs und er kam dort in der Fremde irgendwo an. Und dann sagt er zu seiner Frau, weißt was, Sarah, du bist so eine hübsche Frau. Wenn die Leute mitkriegen, dass wir verheiratet sind und jemand dich haben will, dann bringt er mich womöglich um, damit er dich haben kann. Wir sagen mal einfach, du bist meine Schwester. Cool, oder? Absolut heiliges, vorbildliches Verhalten. Also er hat es im Übrigen nicht bloß einmal gemacht, sondern zweimal. Beim Pharao war das so, dass Gott sogar einen Fluch auf das Haus des Pharaos gelegt hat und der Mann, der hatte die geistliche Größe und den geistlichen Durchblick, um zu merken, dass da irgendwas nicht richtig war und er kommt zu Abraham und sagt, Abraham, da ist irgendwas falsch wegen deiner Frau, Gott straft mich. Und dann sagt der Abraham, ja gut, also jetzt, wenn du schon drauf gekommen bist, also es ist eigentlich meine Frau und du hast meine Frau geheiratet. Und dann fällt der Pharao aus allen Wolken und der Pharao verhält sich eigentlich in meinen Augen korrekter, als der Abraham getan hat. Und er sagt, okay, da hast du deine Frau wieder zurück und dann gebe ich dir noch, ich weiß nicht was, und gibt ihm noch zusätzlich, anstatt dass er sauer ist auf ihn, belohnt er ihn auch noch. Und als ob das nicht genug gewesen wäre, wie gesagt, Abraham tut das zweimal, dann bekommt er kein Kind und der Vater des Glaubens hat so viel Vertrauen, dass er mit seiner Magd schläft, damit er doch vielleicht einen Sohn bekommt, weil seine Frau offensichtlich keine Kinder bekommen kann. Und wir merken schon, also der Vater des Glaubens, der hatte manchmal offensichtlich nicht so viel Glauben. Also er hatte nicht genug Glauben, um zu vertrauen, dass Gott ihn bewahrt, obwohl seine hübsche Frau vielleicht interessant war für andere Männer. Obwohl er schon alt war und keine Kinder bekommen konnte, hat er Gott nicht wirklich vertraut, jedenfalls zu Anfang nicht. Gideon, einer meiner Lieblingshelden, er war, so heißt es, der jüngste seiner Familie, seine Sippe war die kleinste in Benjamin und dann hat er seine Ernte, sein Korn gedroschen und damit es nicht so auffiel, hat er das in der Kälte gemacht, also wenn wir mehr Zeit hätten, hätte ich euch Bilder mitbringen können. Ihr müsst euch vorstellen, eine Tenne war früher ein großer, runder Platz, eingefasst von der Steinmauer. Da hat man die abgeschnittenen Garben reingelegt, also die Ähren mit dem Halm, die hat man abgeschnitten und hat sie da reingelegt. Und dann ist man mit dem Dreschschlitten drüber gefahren, der von Ochsen gezogen wurde. Und daher kommt dieses Sprichwort, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Damit ist nicht der Arbeiter gemeint, der drischt, sondern es waren wirkliche Ochsen. Und die sind quasi auf diesem Korn rumgelaufen und haben damit quasi das Korn aus der Ähre rausgedrückt. Und anschließend hat man das hochgeworfen und die Spreu ist quasi vom Wind weggeblasen worden und das Korn ist in der Tenne übrig geblieben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, so ein Ochse, der hat natürlich ein bisschen Platz gebraucht, das war ein relativ großer, offener Platz, der war auch so gemacht, dass da der Wind reinblasen konnte, brauchte man ja dann. Und die Feinde Israels, die haben sich diese Tennen immer wieder ausgeguckt und haben gewartet, bis die gedroschen haben und haben anschließend die Ernte vernichtet, angezündet oder sonst irgendwie kaputt gemacht, geklaut. Und um das zu verhindern, hat sich Gideon in eine Kelter zurückgezogen. Und eine Kelter, die war ganz ähnlich aufgebaut wie eine Tenne, bloß halt sehr viel kleiner. Also die war ungefähr so groß, dass ein Mann da drin stehen konnte. In der Mitte waren Seile, an denen man sich festgehalten hat. Unten kamen die Trauben rein, hat man sich in dem Seil festgehalten und hat die Trauben mit den Füßen getreten. Und dann floss der Wein mit dem entsprechenden Aroma, der floss dann unten raus. Und in dieser Tenne, in dieser Kälte, damit es nicht auffiel, hat der große Held Gideon seine Ernte gedroschen. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, Gideon, ich habe einen Auftrag für dich. Und dann sagt er, nee, kann ich nicht. Und Gott sagt zu ihm, ich bin mit dir, du streitbarer Held. Und Gideon sagt, nee, ich habe Angst, schickt doch jemand anderen. Und ihr könnt die Geschichte mal nachlesen, wenn ihr mögt. Wir merken einfach, der Gideon, der war nicht der große Held. Er nimmt, ich weiß nicht, wie viele Leute mit und am Ende nimmt Gott ihm die alle weg. Und am Ende müssen wir mit 300 Leuten gegen eine riesengroße Übermacht antreten. Und dann kommen wir zu Elia. Elia, der große Held, der große Töne gespuckt hat und die Baalspriester verhöhnt hat. Und dann kommt am Ende, als er die Baalspriester dann hat umbringen lassen, dann kommt die Königin oder schickt eine Botschaft zu ihm und sagt, mein lieber Elia, die Götter sollen mir dies und jenes tun, wenn ich dich nicht bis zum Abend genauso einen Kopf kürzer gemacht habe, wie du es mit meinen Propheten gemacht hast. Und der mutige Prophet, der schickt dem Boten zurück und sagt, sag dieser Frau, ich würde niemals aufgeben. Nein, Elia tritt den ungeordneten Rückzug an, verzieht sich, läuft, ich weiß nicht wie weit, bis zum Horeb und legt sich dort unter einen Wacholderstrauch und sagt, Gott, lass mich sterben. Ein großer Held. Und dann können wir uns die Jünger anschauen. Die Jünger, die vielleicht Vorbild für uns sind, wo wir sagen, ja, bei denen konnte Gott Wunder tun, weil das waren ja die großen Apostel. Was wird uns von den Jüngern berichtet? Sie haben sich gestritten über die Tischordnung im Himmel. Wer wohl die besten Plätze bekommt? Einmal, da sagten sie, Herr, die Leute, die waren böse zu uns, lassen wir mal kurz Feuer vom Himmel fallen. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr habt wohl keine Ahnung, wessen Kinder ihr seid. Ich weiß nicht, wie oft Jesus seine Jünger als Kleingläubige bezeichnet hat. Er hat gesagt, wie lange muss ich es mit euch noch aushalten? Und als Jesus verhaftet wurde, da sind alle weggerannt, inklusive dem großmauligen Petrus, der vorher gesagt hat, ich werde mit dir sterben. Und wo es drauf ankam, da war von diesem Mut plötzlich nichts mehr zu sehen. Petrus hat Jesus sogar verraten, er hat ihn verleugnet, er hat gesagt, Gott soll mich verfluchen, wenn ich diesen Mann kenne, um seine eigene Haut zu retten. Das waren die Helden Gottes. Und doch hat Jesus diesen Jüngern und speziell dem Petrus seine Gemeinde anvertraut. Und da könnten wir jetzt noch ganz, ganz viel sagen und ganz, ganz viele Beispiele bringen, aber ich hoffe, uns reicht es so ein bisschen, weil das sind so die größten Leute, die wir uns so vorstellen können. Und all diese Leute, die waren nicht fehlerlos. All diese Leute, die hatten ganz, ganz große Macken. Und trotzdem hat Gott nicht nur sie geliebt, sondern er hat beschlossen, seinen Plan mit ihnen auszuführen. So, was bedeutet das jetzt für uns? Wenn ich euch jetzt diesen Satz sagen würde, Gott liebt alle Menschen, dann würdet ihr sagen, ja klar, kenne ich, schon oft gehört, Gott liebt alle Menschen. Logisch, wissen wir und begeistert uns typischerweise ziemlich wenig. Aber wenn es um dich geht und wenn ich dir sage, Gott liebt dich mit all deinen Ecken und Kanten, mit deinen Fehlern, mit deinem Versagen, mit deiner Mutlosigkeit, mit deiner Menschenfurcht, mit deiner Fleischlichkeit, mit all dem, was in dir drin steckt, dann haben wir plötzlich Probleme mit diesem Satz, Gott liebt alle Menschen bedingungslos. Ja, Gott liebt schon irgendwie alle, aber mich doch nicht. Ich muss doch erst besser werden. Ich muss doch erst das und jenes unter meine Füße bekommen. Nein, Gott liebt dich. Und Gott hat dich schon geliebt, als du noch nicht liebenswert warst. Jetzt sagst du vielleicht, ich bin immer noch in dieser Phase. Bin immer noch nicht liebenswert. Vielleicht fühlst du dich so, aber lass mich dir mal was sagen. Wir haben in den letzten Wochen was festgestellt, dass eine oder die Haupttaktik des Feindes sind Lügen. Und was machen wir gegen diese Lügen? Wo finden wir die Wahrheit? Jetzt wäre Jesus nicht ganz falsch gewesen, aber ja, im Wort Gottes. So, wir lesen im Wort Gottes Römer Kapitel 5, Vers 10. Römer 5, Vers 10. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Wir hören das Echo von draußen, das ist gut. Ich sage es trotzdem nochmal. Gott hat uns versöhnt, als wir noch Feinde waren. Ach, danke. Halleluja. Gott liebt uns bedingungslos. Er hat keine Vorbedingungen gestellt. Jesus war bereit, auf diese Welt zu kommen für diese dreckige, verkommene, sündige Welt. Und für dich und mich. Gott war bereit, seinen Sohn dafür sterben zu lassen. Manche von uns haben Kinder. Wärst du bereit, dein Kind zu opfern? Ich glaube, die meisten würden an der Stelle schon ein klares Nein sagen. Wenn ich dann sagen würde, für irgendwelche guten Leute oder um viele Tausende zu retten oder sowas, dann würde vielleicht noch der eine oder andere an den Punkt kommen, wo er sagen würde, ja, okay, ich könnte mir es mal überlegen oder so. Aber wenn ich dir sagen würde, gib dein Kind, opfere dein Kind für irgendwelche Feinde, für Leute, die sündig leben, für Leute, die von Gott nichts wissen wollen, für Leute, die sich eigentlich dafür ausgesprochen haben, dir Böses zu tun, dann würdest du sagen, also jetzt ist aber genug. Da brauche ich nicht drüber nachzudenken, das würde ich nie im Leben machen. Aber genau das hat Gott getan. Er liebt sogar die, die von ihm nichts wissen wollen. Und nachdem wir uns jetzt hoffentlich daran freuen und diese Wahrheit in uns aufgenommen haben, dass wir von Gott geliebt werden, jetzt möchte ich es mal umdrehen und fragen, welche Vorbedingungen stellst du denn an deine Liebe? Welche Vorbedingungen stellst du, damit du einen Menschen liebst? Wie lange bist du bereit zu investieren, bevor du Ergebnisse sehen möchtest? Wir haben heute von Horst gehört, diese Frage, hast du eigentlich einen Freund, der noch nicht Jesus nachfolgt? Vielleicht hat sich mancher von uns schon mal überlegt, ja, vielleicht wäre das mal richtig, eine Beziehung zu jemandem aufzubauen. Und ich weiß nicht, wie du vorgehst, aber ich muss zugeben, ich würde das so machen. Ich würde mir meine Bekannten anschauen und würde mir überlegen, bei wem sehe ich die größten Erfolgsaussichten? Bei wem glaube ich, dass es am ehesten Erfolg haben wird und diese Person irgendwie offen für Jesus wäre und umkehren würde? Sind wir bereit, uns ausnutzen zu lassen? Sind wir bereit zu investieren und am Ende kommt nichts zurück? Im Gegenteil, vielleicht bekommen wir noch ein mitleidiges Lächeln oder sonst irgendwas und du hast den Eindruck, alles, was ich investiert habe, geht vollkommen ins Leere. Wenn wir sagen, wir lieben Menschen, dann hat es zunächst mal vermutlich eine andere Qualität, als wenn Gott sagt, ich liebe Menschen. Aber selbst wenn wir das tun, warum lieben wir sie? Weil sie liebenswert sind oder weil Gott beschlossen hat, sie zu lieben? Es gibt diesen Satz, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, ich habe den schon öfters hier zitiert, von einem ehemaligen Bibelschullehrer am theologischen Seminar in Erzhausen. Der hat gesagt, ich kann auf Erden nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Wir können uns unsere Geschwister, lass mich erstmal dabei bleiben, nicht raussuchen. Wenn du Menschen hast hier in dieser Gemeinde, von denen du sagst, die gehören zwar hier zur Gemeinde, aber mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Das ist deine Familie. Wer von euch hat sich seine Geschwister rausgesucht? Ich habe gehört, in manchen Familien, da wurde darüber abgestimmt, ob man ein Pflegekind aufnimmt. Das ist vielleicht eine besondere Situation, wo man ein bisschen Mitspracherecht hat. Aber typischerweise haben wir uns unsere Familie nicht rausgesucht und wir können uns unsere geistliche Familie nicht raussuchen. Das sind unsere Geschwister. Und zwar nicht bloß die, die hier sind, wo wir uns vielleicht noch einig sind über so viele Dinge. Auch vielleicht die ganz seltsamen in anderen Gemeinden, die im Übrigen uns seltsam finden, vielleicht. Wir sind Geschwister, wir können uns das nicht raussuchen. Aber Jesus geht noch ein Stück weiter. Er sagt, was ist das besonders, wenn ihr nur eure Freunde liebt? Das machen selbst die gottlosesten Menschen. Was ich von euch möchte, ist, dass ihr eure Feinde liebt. Ja, so theoretisch, okay. Also meine Feinde in Timbuktu, also nicht, dass ich dort Feinde hätte, aber solange die weit genug weg sind, habe ich kein Problem, die zu lieben. Aber was ist mit den Feinden, die dir ganz nahe sind? Das ist eine echte Herausforderung. Und Gott macht es uns vor. Gott sagt, ich liebe dich bedingungslos. Und was ich möchte, ist, dass du diese Liebe weitergibst. Und zwar bedingungslos. Und wenn dir das mit den vielen Menschen in deinem Umfeld, in dieser Stadt oder an was auch immer du jetzt gedacht hast, immer noch zu unkonkret ist, dann denke an deinen Ehepartner, an deine Eltern, an deine Arbeitskollegen, an deine Lehrer, an deine Schüler, an wen auch immer du in deinem nächsten Umfeld zu tun hast. Und vielleicht sind es nicht deine Feinde, aber vielleicht haben die irgendwelche Gewohnheiten oder irgendwelche Dinge, die dir einfach gegen den Strich gehen. Irgendwas, was dich kolossal nervt. Und dann lass dich von ihren Fehlern nicht abhalten, sie zu lieben. Also ich habe euch gesagt, das ist eine zweigeteilte Predigt. Das eine ist, ich fange jetzt mal mit dem zweiten Teil an. Gott fordert uns heraus, Menschen zu lieben, bedingungslos. Selbst dann, wenn nichts zurückkommt. Ja, das ist schwierig. Das können wir menschlich vielleicht auch gar nicht machen. Aber Gott gibt uns seinen Heiligen Geist und hilft uns dabei. Und er gibt uns vor allem eine Grundlage, auf der wir das machen können. Nämlich, er liebt uns bedingungslos. Und ich hoffe, dass wenn wir daran denken, wie Gott mit uns umgeht, dass wir den anderen Menschen so begegnen können, wie Gott uns begegnet. Und ich wünsche uns das allen. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, auch wenn ich hier erhöht stehe, ich predige das nicht von oben runter. Ich bin in demselben Prozess drin wie ihr alle. Das ist was, was so tief gegen unsere menschliche Natur geht. Wir, am liebsten sind wir mit Menschen zusammen, die wir mögen, wo alles harmonisch ist, wo es keine Probleme gibt, keine Auseinandersetzungen. So, da sind wir gerne. Aber Jesus möchte, dass wir uns in Kreisen bewegen, wo nicht alles harmonisch ist, wo die Leute nicht zu allem Ja und Amen sagen, wo wir richtig kräftig Gegenwind bekommen, wo Leute uns vielleicht sogar verlachen, weil wir an Jesus glauben. Oder wir sind vielleicht schon in Situationen drin, aus denen wir gar nicht raus können und das sind Menschen, die uns das Leben richtig schwer machen. Und Gott sagt, ich möchte, dass du meine Liebe an diese Menschen weitergibst. Auch wenn sie Fehler haben, auch wenn sie schrecklich sind, auch wenn sie einen total kaputten Charakter haben, wie auch immer. Und ich wünsche mir, dass wir das in der nächsten Zeit miteinander noch ein bisschen besser hinkriegen, dass wir darin wachsen, dass wir uns helfen, darin zu wachsen und dass wir uns ermutigen, an dem Punkt vorwärts zu gehen. Lass dich von den Fehlern anderer nicht abhalten, sie zu lieben. Ich bete noch, dann, ich weiß nicht, hast du gleich was sagen oder dann spielen wir ein Abschlusslied, was auch dazu ganz gut passt und dann könnt ihr da noch ein bisschen drüber nachdenken. Vater, ich danke dir für deine bedingungslose Liebe für uns. Ich danke dir, Herr, dass du bereit warst und bist, nicht bloß eine Meile zusätzlich mit uns zu gehen, sondern so weit es geht. Ich danke dir, Herr, dass deine Geduld mit uns nicht aufhört und dass du dich von unseren Fehlern, von unserem Versagen, von unseren dunklen Seiten nicht abhalten lässt, uns zu lieben. Dank dir, Herr, dass du da bist und dass du einen guten Plan hast für jeden einzelnen von uns. Herr, und ich möchte dir heute Morgen sagen, dass ich mich in deinen Dienst stellen lassen möchte, ganz bewusst. Und ich möchte die Menschen lieben, die du mir in den Weg stellst, auch wenn sie Fehler haben, so wie ich. Und ich möchte deine Liebe weitergeben an die Menschen in meinem Umfeld. Und ich danke dir, Herr, dass du uns die Kraft und das Durchhaltevermögen dafür schenken wirst. Amen.